geht's um deine Positionierung, um deine Sichtbarkeit, um dein Storytelling, um Personal Branding, um deine Kommunikation als Unternehmen, als Unternehmer, Unternehmerin oder als Führungskraft. Und damit herzlich willkommen zur neuen Episode von Story Up, dein Podcast rund um moderne Kommunikation. Und jetzt stell dir mal vor, du bist Anfang 20, studierst, ja, bist auch dem Computer zugetan und programmierst und hast eine Idee gemeinsam mit deinen Kumpels und ihr wollt diese Idee in die Tat umsetzen, ihr gründet ein Unternehmen und alles läuft so ganz gut und ja, so nebenher. Und plötzlich wird die Idee und das Unternehmen im nationalen TV auf RTL erwähnt und über Nacht sozusagen explodiert das Business. Ihr werdet erfolgreicher, bekannter und vor allem, ihr verdient jede Menge Geld. Und innerhalb von weniger Jahren verkauft ihr das Unternehmen sehr, sehr, sehr gewinnbringend und du hast über Nacht ausgesorgt. Keine Geldsorgen mehr. Genau das ist so ähnlich meinem heutigen Gast passiert. Und natürlich sprechen wir darüber, wie es ist, wenn man so früh schon so erfolgreich ist, wenn man so früh finanziell frei ist und was macht es mit den eigenen Zielen, mit Erfolg und vor allem, was bedeutet Glück? Freut euch also heute auf meinen Gast Jens Freiter. Jens ist Co-Founder von Holiday Check. Und nachdem Holiday Check gemeinsam mit seinen Mitgründern verkauft hat, ist er als Business Angel, als Investor und als Berater für Startups tätig. Und ihr könnt euch auf ein wirklich sehr persönliches Gespräch heute freuen. Und bevor wir da gleich reinspringen, noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Falls euch der Podcast gefällt, dann bewertet ihn gerne mit 5 Sternen, abonniert ihn in eurer Podcast-App, kommentiert, teilt ihn. Ihr helft der StoryUp-Community damit sehr, damit sie weiter wächst und dass sich noch mehr Menschen für das Thema moderne Kommunikation begeistern. Und natürlich helft ihr auch mir. Also macht einen kurzen Klick, 5 Sterne und ihr macht mir damit eine große Freude. So, damit jetzt aber genug. Wir springen rein. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit Jens Freiter. Also, Story Up!
Herzlich willkommen zu Story Up, moderne Kommunikation mit Christoph Schmidt.
Und heute hier bei mir im Podcast bei Story Up, Mitbegründer von Holiday Check, Business Angel, Investor, Podcaster und. Ich freue mich, dass er hier ist. Herzlich willkommen, Jens Freiter. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Wow, also ich habe es gerade schon gesagt, also wieder Business Angel, Investor, Mitbegründer Holiday Check. Also ich glaube, wir haben ganz, ganz viele Dinge, über die wir heute sprechen können. Wir beginnen mal am Anfang, würde ich sagen. Dein eigentlicher Plan war, Mathematiklehrer, Physiklehrer zu werden. Was ist denn da passiert? Was ist da dazwischen gekommen?
Ja, also ich habe irgendwann festgestellt, dass ich das Kleinkindern nicht antun kann. Ja, ich als Mathematik- und Physiklehrer, das wäre nicht gut gegangen.
Ich kann mir das sehr gut vorstellen, ehrlich gesagt.
Nein, und dann kam dazu, dass ich einfach gut mit Computern kann. Und Computer können gut mit mir. Und so habe ich angefangen zu programmieren. Und das war zu einer Zeit, in der Programmieren wirklich Handarbeit war. Ja, das ist mittlerweile anders. Mhm. Aber damals war ich wirklich gefragt als Softwareentwickler, als Programmierer und habe eine ganze Reihe von Projekten gemacht und eins von denen war halt dann Holiday Check.
Mhm. Und weil du sagst, das war ja damals ein bisschen anders, also wir sind wahrscheinlich Ende der 90er, ja, wo befinden wir uns da gerade so und was war da anders, wenn es um Programmieren ging? Also du sagst, ich habe mich sehr gut mit dem Computer verstanden, aber das war ja richtig richtige Syntax-Zeilen bauen wahrscheinlich, oder?
Ja, ganz genau. Also heutzutage sind die allermeisten Webseiten mit dem CMS gemacht, also mit WordPress zum Beispiel, ja, oder Joomla oder Drupal oder sowas. Das gab es damals halt noch nicht, sondern damals hast du alles wirklich programmiert, du hast auf die Datenbank zugegriffen, hast Abfragen gemacht, hast die Ausgaben gemacht, alles Zeile für Zeile. Mhm. Mittlerweile kann die KI eine Webseite programmieren und das ist ein anderes Programmieren. Du kannst deutlich mehr, schneller Output machen und damals brauchtest du einen richtigen Softwareentwickler, um eine Webseite zu programmieren. Das konnte halt nicht jeder.
Mhm.
Und ich kann mir vorstellen, dass es auch eine sehr analytische Arbeit ist, wo man sehr viel Struktur und Klarheit braucht. Bist du so ein analytischer Typ, der alles erstmal strukturieren muss und erstmal von vorne bis hinten, hinten nach vorne einmal durchdenkt?
Ja, auf jeden Fall. Ich bin nicht spontan. Ich bin auch niemand, der gute Ideen hat. Also die Idee von Holiday Check stammt nicht von mir. Ja, ich habe keine guten Ideen, aber ich erkenne eine gute Idee.
Und weil du gerade sagst, die Idee von Holiday Check stammt nicht von dir. Wie kam es zu Holiday Check? Wer war das? Wer war daran beteiligt? Du bist Mitbegründer. Nimm uns da mal ein bisschen mit in diese Entstehungsgeschichte von Holiday Check.
Ja, der Markus, der wollte mal in den Urlaub fahren, in die Dominikanische Republik und hat sich mal in so ein Ressort, wollte sich informieren im Internet darüber, wie es dort ist. Und das war etwas, das war damals wirklich neu. Es gab zwar schon so Diskussionsforen, in denen man sich informieren konnte, aber so eine Hotelbewertungswebseite gab es damals einfach nicht, so völliges Neuland. Und dann hat er sich überlegt, okay, das wäre doch cool, wenn man für alle möglichen Hotels einfach Aussagen hätte von Besuchern. Und so ist die Idee mit den Hotelbewertungen entstanden.
Das heißt, er kam zurück aus dem Urlaub und sagt irgendwie, hey, da gibt es eigentlich ein total Nieden-Problem. Ja. Waren zu dem Zeitpunkt, gab es da schon Alternativen irgendwie aus Amerika? Oder
Nee, Steve Kaufer hat TripAdvisor auch 99, 2000 gegründet, also zum selben Zeitpunkt wie wir. Mhm. Also Holiday Check wurde 2000 als Privatprojekt, damals haben wir noch gebootstrapped, also wir haben alle noch gearbeitet oder studiert und das dann nebenbei gemacht.
Mhm. Und wer war beteiligt an Holiday Check? Wie viele Freunde, Studenten waren da jetzt dabei?
Am Anfang waren wir zu viert. Wobei ich der einzige Programmierer war und die anderen haben dann freigeschaltet und sich um andere Sachen gekümmert. Und dann hatten wir 2003 ja einen Fernsehbericht bei RTL. Ja, da ging es um neue Reisetrends. Und da ist dann unsere Webseite durch die Decke gegangen und wir hatten dann teilweise 120.000 Leute pro Tag auf der Webseite drauf. Und dann haben wir uns überlegt, okay, jetzt entweder machen wir weiter privat, ja, und machen das nebenbei oder wir gründen eine eigene Firma. Und da haben wir uns dann auch den Hacki geholt, der dann der Fünfte wurde und dann als Geschäftsführer Body der Check fungiert hat. Und das war eine gute Entscheidung.
Mhm. Das heißt, ihr seid dann reingegangen in echte Unternehmensstrukturen. Mhm. Das hört sich so ein bisschen so an, ja, bis dahin war es eben nebenbei, wir haben alle studiert und es war irgendwie eine coole Idee. Hattest du zu der Zeit mehrere Projekte nebeneinander oder war das schon der Hauptfokus?
Nee, schon mehrere Projekte. Ich habe auch als Selbstständiger, als Freelancer gearbeitet und habe das dann am Wochenende gemacht oder so. Genau. Mhm. Das war auch nicht so aufwendig, muss man ehrlich sagen. Es kam dann, 10 Bewertungen pro Tag rein. Das kann man alles noch gut handeln.
Und jetzt sagst du, dann gab es den Bericht bei RTL. Mhm. Also das heißt einmal mediale Präsenz und dann ging das durch die Decke. Mhm. Kannst du dich noch an diesen Moment erinnern? Und wie war das für euch, für dich, dann auf den Bildschirm zu schauen? So stelle ich mir das vor, auf den Bildschirm zu schauen und plötzlich springt diese Kurve von Bewertungen, von wie viele Menschen die Webseite besuchen, extrem hoch. Wie war das?
Das hab ich gar nicht so realisiert. Also wir haben nicht realisiert, was das für einen Impact haben würde. Also da kam einiges dazu, vor allen Dingen halt das Timing. Ja, das war einfach 2013 im Zeitpunkt, da war die Zeit reif für Hotelbewertungen, ja, für Tourismus im Internet. Und wir haben nicht geahnt, dass das so durch die Decke geht. Und ich war halt dann direkt nach dem Fernsehbericht, ist der Server zusammengebrochen und ich habe quasi die ganze Nacht Server angemietet und ein Load Balancing programmiert und das alles ins Cache reingetan, damit uns möglichst wenig Traffic verloren geht. Das ging dann die ganze Woche lang. Quasi war ich rund um die Uhr damit beschäftigt. Das haben wir echt unterschätzt.
Und dann hast du es gerade schon gesagt, auch eben so dieser Ausschlag, okay, wir haben da was wirklich groß werden kann und dann eben auch richtige Strukturen dann nochmal mit reingebracht, um euch zu entwickeln. Welchen Augenmerk habt ihr damals auf das ganze Thema Kommunikation gelegt? Wie kommen wir eigentlich rüber? Wie machen wir den Menschen auch bewusst, wer steckt hinter Holiday Check?
Also die Kommunikation war ganz zentraler Punkt von Holiday Check schon die ganze Zeit. Wir haben ja von 2000 bis 2003 eine Community aufgebaut. Ja, also es war ja damals auch, ich weiß nicht, ob es neu war, aber es war schon einzigartig, dass du hast Leuten geholfen und Leute haben anderen Urlaubern geholfen und du hast eine Hotelbewertung geschrieben und dann konntest du auch was gefragt werden. Also wir hatten dann so ein Formular, da konntest du auch den, der die Bewertung geschrieben hat, was fragen. Und das war eine ganz kleine und feine Community, die langsam und sukzessive gewachsen ist und die wir auch immer gut betreut haben. Also wir hatten dann auch Administratoren in den Foren, die nichts anderes gemacht haben, als Fragen zu beantworten. Das war also die Kommunikation und die Kommunikation untereinander und mit demjenigen, der die Webseite besucht, das war von Anfang an sehr, sehr wichtig.
Mhm. Und dann kommt ja auch der Moment, wo dann Investoren dazukommen, ja, wo man nach draußen pitcht. Mit welcher Story seid ihr da rangegangen? Oder ich meine, das war ja auch für euch plötzlich Neuland, ne?
Also haben aus wir dem nie Studium haben wir nie plötzlich ja, zu pitchen. Ne? Ja, wir haben nie gepitcht. Wir haben immer, am Anfang war das so, die ersten Jahre haben wir Holiday Check nebenbei gemacht. Das heißt, es hat gereicht, um einmal mehr essen zu gehen. So. Mhm. Ja, und die Serverkosten zu tragen, das war's. Und danach lief Holiday Check. Wir hatten halt 100.000 Besucher pro Tag. Wir haben Reisen verkauft. Wir hatten nie die Notwendigkeit zu pitchen, dann erst als wir Holiday Check verkauft haben. Mhm. Aber da war das, da hatten wir gute Berater, die mit uns das sehr gut durchgegangen sind. Und da haben wir dann auch viele Sachen, die wir richtig gemacht haben, zufällig erst im Nachhinein festgestellt und die dann halt ins Pitch-Deck reingeschrieben.
Spannend. Würdest du das jetzt, du berätst ja auch Startups, bist als Business Angel und selber als Investor unterwegs, würdest du das jetzt Neugründungen und Startups wieder genauso empfehlen?
Oh, das ist eine ausgezeichnete Frage. Also, je später du einen Investor reinnimmst, desto höher ist der Wert deiner Firma. Das heißt, deswegen, umso weniger musst du abgeben an Anteilen. Das Storytelling wird immer wichtiger, weil die Pitches immer besser werden. Ja? Also die Leute verstehen immer mehr, was bei dem Pitch relevant ist. Es gibt Pitching-Workshops, es gibt Inkubatoren, die dir zeigen, wie du richtig einen Pitch-Deck aufbaust, wie du das vorne auf der Bühne dann machst, wenn du vor dem Investor stehst. Also es ist anspruchsvoller geworden. Deswegen würde ich den Leuten empfehlen, möglichst spät einen Investor reinnehmen und die Story richtig zu erzählen, wird immer wichtiger.
Mhm. Was war eure Story damals bei Holiday Check? Ich meine, wie seid ihr nach draußen gegangen?
Ja, das war, also nachher beim Verkauf, das war spannend, weil wir haben, als wir uns zusammengesetzt haben und das Pitch-Deck entwickelt haben, haben wir den Begriff des Total Traveler Lifecycle haben wir entwickelt. Da haben wir nämlich festgestellt, als Holiday Check haben wir halt Leute, die kommen auf unsere Hotel, aber auf unsere Webseite, um anzuschauen, ob ein Hotel gut ist oder nicht. Da kommen sie aber auch kurz vor dem Urlaub auch nochmal drauf, um zu schauen, hat sich irgendwas verändert, gibt es neue Fotos. Da kommen sie nach dem Urlaub drauf, um eine Bewertung abzugeben, weil es ihnen gefallen hat. Und dann sind sie schon wieder in der Planung für die nächste Reise. Das heißt, wir werden ständig als Webseite besucht, ohne dass wir Werbung machen müssen, weil wir einen Mehrwert anbieten. Dann haben wir einfach irgendwann gesagt, okay, und wenn du schon bei uns auf der Webseite drauf bist, bieten wir dir auch an, dass du ein Hotel buchen kannst oder die Reise buchen kannst. Und zwar zu dem gleichen Preis wie irgendwo anders. Das garantieren wir dir. Und so haben wir mit ganz wenig Marketing-Money sehr viel Umsatz machen können. Mhm. Weil wir halt einen Mehrwert geboten haben und die Leute waren nicht nur zum Buchen auf der Webseite.
Mhm. Und weil ihr euch natürlich auch super in den Kunden reinversetzt habt, was der eigentlich alles braucht und diese, wie du gerade schon sagst, diese Journey immer mehr ausgebaut habt von Bewertung hin zu Buchung etc.
Ja, ganz
wow,
genau.
Was für ein beeindruckender
genau.
Startschuss. Und dann war das ja, das ging ja echt super schnell. Also ja. Ich glaube 2006 habt ihr dann Holiday Check an Burda verkauft.
Ja, ganz genau. Ja. Es gab zu dem Zeitpunkt so einen Konsolidierungsprozess im Reisemarkt. Da wurden eine ganze Menge kleine Reisewebseiten aufgekauft. Und da haben wir gesagt, jetzt brauchen wir einen starken Partner. Dann hat Burda gesagt, okay, wir hätten gerne 51%. Dann haben wir gesagt, nee, dann müsst ihr alles nehmen.
Wow, okay. Das heißt, von der Idee bis hin zu, naja, wenn man das jetzt mal, doch, ich denke, das ist ein Ziel schon auch von Gründern zu sagen, okay, wir wollen, dass das Ding sehr, sehr erfolgreich wird. Sonst wird man es ja nicht machen.
Ja.
Und das ist ja ein Zeichen dafür, dass es sehr, sehr erfolgreich ist und dass es funktioniert und dass da natürlich auch ganz, ganz viel Geld mitspielt. Mhm. Wie war dann dieser Moment, als dann dieser Vertrag vor euch, vor dir lag, die Unterschrift da drauf gesetzt wurde und du wusstest, okay, ab jetzt habe ich wahrscheinlich ausgesorgt.
Naja, das war schon vorher. Das war ein Sonntagmorgen. Da kam der LOI rein. Also vorher ging es halt darum, was wollen wir, was bieten wir. Und dann irgendwann kam ein Brief oder kam ein Fax. Und da stand dann drauf, hört zu, wenn das, was ihr gesagt habt, alles soweit stimmt, dann geben wir euch folgenden Betrag dafür. Mhm. Und das war ein Sonntagmorgen, als das reingekommen ist. Und das war magisch, das vergesse ich nie. Ich war quasi paralysiert. Du stellst da und denkst, wow, was ist denn hier los?
Ja, ja.
Genau. Und dann kam die Verhandlung selber. Das ging relativ schnell mit Anwälten und Datenraum und Vertragsunterzeichnung. Und das war dann schon aufregend. Aber dieser Moment, wo der LOI kam, das war schon ganz besonderer.
Mhm. Hast du dich wahrscheinlich so ein bisschen gefühlt wie jetzt hier der König der Welt für einen kurzen Moment, oder? Also jetzt gehen alle Türen auf.
Ja.
Ich finde das ein ganz spannender Moment. Ich hatte neulich ein Interview mit Jogi Löw gehört. Oder auch besonders Sportler arbeiten ihr Leben lang darauf hin, einen Erfolg zu haben. Fußball-Weltmeister, Olympiasieger. Und dann ist dieser Erfolg plötzlich da. Und es fühlt sich dann doch ganz anders an. Wie war das bei dir dann danach? Wie ging es danach dann weiter, nachdem ihr Holiday Check verkauft hattet und du dieses Gefühl von, hey, ich bin der King, ich bin der König der Welt, ein bisschen übertrieben.
Ja, nee,
wie ging es dann für dich weiter?
Das war ein ganz kurzer Moment. Ja, und dann wurde es auf einmal schwierig. Mhm. Weil was einem auch keiner sagt, was ich ja auch erst später festgestellt habe, ist, dass du brauchst, um ein Unternehmen zu führen und groß zu machen, eine andere Persönlichkeit, als um ein Startup aufzubauen. Das sind zwei völlig unterschiedliche Persönlichkeiten, die du brauchst. Als Gründer brauchst du jemanden, der alles macht und rund um die Uhr verfügbar ist und sagt, klar, ich mache das, ich übernehme die Verantwortung, wir machen es jetzt so. Und wenn du eine Firma hast, die groß ist, brauchst du jemanden, der kommuniziert, du brauchst einen Manager. Du musst abgeben können, das konnte ich nicht. Mhm. Das heißt, ich bin direkt in Burnout reingelaufen. Mhm. Ja, ich habe dann quasi nur noch Urlaubsanträge unterschrieben und Dienstwagenregelungen gemacht. Ich habe irgendwie nochmal 10 Kilo draufgesetzt und war echt unglücklich. Und bin mit meiner damaligen Freundin nach Thailand geflogen. Ich bin davor jeden Morgen um 4 Uhr aufgewacht und konnte nicht mehr einschlafen. In Thailand habe ich super geschlafen. Und dann habe ich gemerkt, kurz bevor ich zurückgefahren bin und geflogen bin, da geht es wieder los. Und ich habe mich echt unglücklich gefühlt. Ich habe gewusst, so geht es nicht weiter. Und dann habe ich gekündigt.
Mhm. Das heißt, du hast noch bei Holiday Check gearbeitet im Unternehmen, es war nicht mehr dein Unternehmen. In welcher Rolle warst du dann da noch bei Holiday Check?
Ich war weiterhin CTO.
CTO.
Also das Interessante ist ja, dass du bei Internetunternehmen, du kaufst ja nicht die Assets, also du haben ja keine Immobilien gehabt oder Maschinen oder sowas, sondern du kaufst die Leute, die das gemacht haben. Mhm. Und deswegen wurden wir verpflichtet, eine gewisse Zeit noch weiterzuarbeiten im Unternehmen.
Mhm. Das heißt, zurück von Thailand. Und dann den Entschluss gefasst, ich muss da raus.
Ich bin nicht mehr glücklich. Mhm. Das ist auch nicht mehr meine Firma. Ich bin nicht mehr glücklich, ich kann so nicht weitermachen. Und das war eine ganz große Lehre. Mhm. Ich habe festgestellt, dass Geld mich nicht glücklich macht oder dass das Geld mich nicht glücklich gemacht hat.
Mhm. Mhm. Wie bist du dann mit dieser Situation umgegangen? Einerseits, okay, zu kündigen, aber auch mit dieser Situation. Es hört sich ja schon an, als wärst du da auch in ein gewisses Loch gefallen. Mhm. Erstens, wie konntest du das erkennen und was hat dir geholfen in der Situation?
Also ich bin jemand, ich brauche eine ganze Weile, bis ich Sachen feststelle, aber wenn ich Sachen dann feststelle, dann gehe ich da auch dem auch nach und dann bin ich auch sehr strukturiert an der Stelle. Also ich kam zurück, habe dann mit dem Haki, also mit dem CEO gesprochen, habe gesagt, du pass auf, ich bin nicht happy, ich bin nicht glücklich, lass uns mal überlegen, wie wir das am besten machen können, so dass es der Firma nicht wehtut. Und dann hat meine Aufgabe wurde dann quasi von 2 Mitarbeitern übernommen, ja, die ich dann auch rangezogen habe schon vorher. Dann haben wir das ganz geschmeidig gemacht. Das war überhaupt gar kein Problem. Mhm. Und dann habe ich halt den Fehler gemacht, ich habe mir keine Auszeit genommen, sondern ich habe dann gesagt, okay, jetzt mache ich das, was ich am besten kann. Ich habe Kontakte, ich habe Geld und ich habe IT-Ahnung. Also gehe ich rein und fange an zu investieren.
Mhm. Ja. Und das heißt, weil du sagst, du hast den Fehler gemacht, wo lag dann dieser Fehler? Einfach gar nicht, wieder nicht zu reflektieren und sofort weiterzulaufen, das Nächste?
Ja, ganz genau. Ich hätte mir mehr Zeit nehmen müssen. Das kam erst später, dass ich dann gesagt habe, okay, wenn ich so nicht glücklich bin mit den Dingen, die von außen kommen, mit dem Geld, ich hatte eine Frau, ich hatte ein Kind, ich habe 2 Bäume gepflanzt, ich hatte ein Haus, alles wunderbar, aber ich war nicht happy. Also muss ich meine Einstellung zu den Dingen verändern. Und da habe ich angefangen zu meditieren und habe geschaut, okay, was gibt es denn, was ist denn wirklich wichtig?
Also das heißt, da erst den Punkt gefunden, in sich selber reinzuschauen, so die Reise zu sich selber anzutreten. Jetzt berätst du eben auch Startups und Gründer und all die Menschen, die ja genau in dieser Situation sind. Man ist ja am Anfang, wenn man gründet und wenn man voller Energie in so ein Unternehmen reingeht, dann powert man ja ohne Ende. Und auch das Hustlen, wie man neudeutsch sagt, ist ja so ein in Mode, en vogue, dass man sagt, ja komm, ich brüste mich damit im Internet, auf Social Media, was ich für ein Hustler bin. Wenn Gründer Startup-Unternehmen mit dir zu tun haben und es um dieses Thema geht, was rätst du denen dann? Wie können die solche Situationen vermeiden oder vielleicht bewusster auch umgehen damit?
Das ist schwierig, weil ich meine, Steve Jobs hat man in einem Interview gesagt, da saß er mit Bill Gates, das war irgendwann in den 90ern, saßen die irgendwo auf einem Podium, haben diskutiert und da hat Steve Jobs immer gesagt, Gründen ist hart. Gründen ist wirklich hart. Und wenn du nicht 100% von deiner Idee überzeugt bist, dann schaffst du das nicht. Weil das ist wirklich anstrengend. Du hast unglaublich viel zu tun, hast quasi keine Zeit. Und Work-Life-Balance ist in der Anfangsphase, ja, oder Work-Life-Harmony, je nachdem, wie du es sagen möchtest, ist in der Anfangsphase quasi nicht möglich. Du musst durchziehen. Mhm. Das ist auch okay. Ich meine, der Mensch ist für Stress gemacht. Wir haben echt Mechanismen, die sind für Stress gemacht. Du musst halt dann irgendwann auch sagen, okay, ich jetzt nehme ich mir bewusst eine Auszeit oder ich gehe mal ganz bewusst raus und erhol mich. Aber wenn du das nicht machst, dann läufst du im Burnout rein. Mhm. Also, ich sage jedem Gründer, natürlich musst du durchziehen. 1, 2, 3 Jahre, alles klar. Aber spätestens dann brauchst du auch eine Zeit, in der du dich erholst und Qualitätszeit mit deinen Freunden oder mit deiner Familie verbringst. Mhm.
Welchen Stellenwert hat das Thema Angst dabei? Wenn ich mit Selbstständigen, mit Gründern etc. zu tun habe, kommt immer auch natürlich auch das Thema Angst. Wie geht's weiter? Wie wird das nächste Jahr? Wie werden die nächsten Monate? Finde ich die richtigen Kunden weiterhin? Bleiben mir die Kunden treu? Welchen Stellenwert hat für dich das Thema Angst?
Das ist eine ganz spannende Frage, weil ich mich damit sehr intensiv beschäftigt habe. Mhm. Weil die Angst quasi, es nimmt immer mehr zu, weil die Zeiten komplexer werden. Komplex bedeutet auf der einen Seite sehr dynamisch, ja, es verändert sich alles wahnsinnig schnell, auf der anderen Seite wird es aber auch immer komplizierter. Und wenn du viel Kompliziertheit hast und viel Dynamik hast, dann wird es komplex. Und das bedeutet, dass du anders handeln musst. Du kannst nicht mehr einen 5-Jahres-Plan machen als Unternehmer und hoffen, dass das irgendwie was wird, sondern du musst quasi auf Sicht navigieren. Und du musst auch darüber im Klaren sein, dass du Fehler machst. Dein Ziel muss es nicht sein, keine Fehler zu machen, sondern dein Ziel muss es sein, Fehler möglichst früh zu erkennen, damit es nicht so teuer wird. Ja, um Fehler möglichst früh zu erkennen, damit du möglichst schnell dagegen anarbeiten kannst und die Richtung wechseln kannst. Und das ist eine Veränderung in der Einstellung zu den Dingen. Du musst eigentlich erstmal nichts anders machen, aber du denkst es anders. Das nimmt ganz viel Stress dann raus. Mhm. Ja, wenn du nicht fehlerlos sein musst, sondern wenn du sagst, okay, ich kann einen Fehler machen, ich möchte es aber sehr schnell feststellen. Und wenn ich einen Fehler gemacht habe, sage ich, okay, jetzt gehe ich dann dorthin. Mhm.
Und im Unternehmen später, das erlebe ich oft, ist ja genau diese Flexibilität und dieses, wir reagieren schnell und wir richten uns auf neue Situationen ein, geht dann ja immer stärker verloren. Was rätst du Unternehmen, die eben wachsen oder auch Gründer, die genau diesen Schritt machen von wir sind Gründer, wir sind voll drin, wir gehen jetzt in eine richtige Unternehmensstruktur. Was rätst du denen, damit die diese Flexibilität und diesen Mut und eben diese Fehlerkultur behalten können?
Ja, das muss aus dem Management, aus dem Top-Management kommen. Das muss das Top-Management vorleben. Und wenn das Top-Management das vorlebt, dann tröpfelt das runter, dann diffundiert das runter bis zu jedem einzelnen Mitarbeiter. Aber das muss ist eine Einstellungssache des Managements. Die müssen das verkörpern, auch ehrlich verkörpern. Ich kenne einige hippe, ich darf es ja Namen nicht nennen, einige hippe Unternehmen, die groß divers tun und wir sind total hip und alles wunderbar. Und hinten drin sind die Konzepte und sind die Systeme so verknöchert und so rückwärtsgewandt, ja, dass da keine echte Innovation aufkommt. Mhm. Aber wenn der Chef das verkörpert, dann passt das.
Jetzt hast du gerade schon erzählt, es gibt so ein paar Unternehmen, ja, nach draußen hin ist es so, wir haben diese Werte und kümmern uns drum und eigentlich nach innen wird das gar nicht so gelebt. Und dann eben gerade in der Kommunikation, so erlebe ich es oft, dass die Kommunikation und die Realität weit auseinanderklafft. Mhm. Jetzt hast du ja mit vielen Projekten zu tun und kennst auch viele Projekte. Was sind so aktuelle Innovationen in Deutschland oder Projekte, über die du vielleicht sprechen kannst? Also wo steht der Innovationsstandort Deutschland?
Lass mich dann noch mal ganz kurz was zum Thema Kommunikation sagen, weil das ist mir ganz, ganz wichtig. Was viele Unternehmen nicht machen, die kommunizieren nicht richtig nach innen. Ja, also Mitarbeiterkommunikation ist unglaublich wichtig, weil es für Mitarbeiter immer wichtiger wird, dass die Werte, die die Firma hat, auch zu den Werten passen, die sie selber haben. Ja, und wenn du das nicht richtig kommunizierst, dann ist das unglaublich schwer. Es gibt so viele CEOs, die kriegen kein gerades Wort raus. Ja? Die müssen erstmal geschult werden von einem Kommunikationstrainer vor jedem Interview. Da wird alles gegengelesen. Und wenn die aber ihre Werte richtig kommunizieren nach innen, dann können sie die Mitarbeiter mitnehmen auf eine Reise und dann haben alle Spaß. Und deswegen, also ich habe es ja eben gerade schon gesagt, Kommunikation und die Werte, die der Chef vermittelt, das geht dann runter bis an die Mitarbeiter, bis zu den Mitarbeitern. Aber also das Thema, mit dem
ich grinse jetzt natürlich, ich habe ein ganz breites Grinsen gerade auf den Lippen, weil du sprichst mir natürlich total aus dem Herzen, wie wichtig es ist und wie sehr und wie stark unterschätzt es wird, dass diese Kommunikation, also erstens der richtige Prozess, das rauszufinden, das natürlich auch an den Werten und an der Identität aufzuhängen, die so ein Unternehmen mit sich bringt, aber natürlich auch mit der Vision des Kapitäns, wer immer das ist, es können mehr Personen sein, aber der Geschäftsführer, CEO, der sagt, das ist jetzt die Richtung und das ist auch meine Richtung und deswegen lebe ich das auch vor.
Genau.
Und dann gehen wir in die Kommunikation. Und was ich erlebe, noch dazu, und das kommt jetzt oben drauf, weil das ist nochmal eine zusätzliche Herausforderung. Wir haben jetzt junge Generationen, die das noch wesentlich stärker einfordern, also Gen Z, die das einfordern, wofür steht ihr? Und ich finde die Frage so wichtig und auch so gut in der ganzen Diskussion, weil Unternehmen, egal welcher Größe, jetzt gefordert sind, genau diese Fragen zu beantworten.
Und es gibt eine ganze Reihe von Kommunikationskanälen, die man heutzutage nutzen kann. Ja, das ist nicht mehr so, dass du eine Mitarbeiterzeitschrift brauchst oder so, sondern du kannst einen Podcast machen.
Zum Beispiel.
Ja. Und da kann jeder Chef sofort seine Vision vermitteln, die Mitarbeiter auf dem Laufenden halten, die hören sich das wahnsinnig gerne an. Du kannst Apps haben, Diskussionsgruppen, Meet and Greet, es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, da muss man sich halt mit beschäftigen, weil es immer wichtiger wird, auch in der Zeit, in der, also ganz großes Thema in der Zukunft ist ja, dass wir nicht mehr genug qualifizierte Mitarbeiter haben für die ganze Arbeit, die ansteht. Mhm. Ja. Deswegen ist Robotik ja so ein interessantes Thema. Ja? Nicht um Mitarbeiter zu ersetzen, sondern weil es einfach Aufgaben gibt, für die es keine Mitarbeiter mehr gibt. Ja? Und wenn du da einen Roboter einsetzen kannst, ist das wahnsinnig spannend. Genauso wie KI dafür ja auch wahnsinnig spannend ist. Das heißt also, gute, qualifizierte Mitarbeiter, die müssen auch immer qualifizierter sein, zu finden für einen Job wird immer schwieriger. Deswegen wird die Kommunikation des Unternehmens immer besser, immer wichtiger. Und da ist das Gehalt nur ein Teil davon. Mhm.
Weil du es gerade ansprichst, auch die Kommunikation genau dieser Vermittlung von Kompetenzen. Ja, man kann ja nicht erwarten, dass ein Mitarbeiter ins Unternehmen kommt, der perfekt schon alles kann, sondern es ist ja auch der richtige Weg, die Kompetenzen, die gebraucht werden, auch dem Mitarbeiter mitzugeben und ihm darüber natürlich auch Mehrwert zu bieten, der übers Geld hinausgeht, der ihn als Persönlichkeit wachsen lässt und dadurch ja auch wieder ins Unternehmen bindet. Finde ich auch einen ganz, 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 ganz wichtigen Punkt. Also vielen, vielen Dank dafür. Ich würde sagen, damit springen wir gleich mal.
Wir haben Block Ende.
Wir springen aber hier gleich mal in unsere Würfelrunde rein, wenn du Lust hast.
Ja, dann würfeln wir.
Ja, also immer. Dann, ich würde sagen, du beginnst mal einmal hier mit meinem schönen Kniffelbecher. Und jetzt schauen wir. Eine Rot.
Was sagst du, ist das was Schlimmes? Muss ich jetzt blank ziehen oder was?
Ja, wir gucken mal, was sich dahinter verbirgt. Okay. When you are sad or upset about something, how do you like to be comforted? Was ist so deine Energiequelle oder was?
Ich verstehe genau. Ich muss kurz überlegen. Das hat sich nämlich auch über die Jahre verändert. Früher war es so, dass ich mich dann zurückgezogen habe und dass die Dinge mit mir selber ausgemacht habe, was aber nicht funktioniert. Das ist nicht gut. Ich gehe dann in die Kommunikation, ich rede mit Menschen darüber. Das hilft mir dann. Mhm. Ja, also früher zurückgezogen, einfach, ich wollte einfach nichts mehr wissen, habe mich dann einen Tag oder zwei zurückgezogen, bis ich das mit mir selber ausgemacht habe. Also jetzt, also es hat nicht im Sinne von, was weiß ich, es gab keine Schokomilch mehr, deswegen bin ich traurig, sondern wirklich, also wenn mich etwas stark berührt hat, habe ich mich früher zurückgezogen. Ja. Mittlerweile gehe ich dann raus in die Kommunikation, rede mit Freunden und dann relativiert das viele Dinge.
Mhm. Kann sein, dass ich jetzt so ein bisschen ins Klischee reintappe, aber du hast ja gesagt, naja, Computer haben dich verstanden damals in deiner Studienzeit und auch davor. Du bist sehr strukturiert, du hast dich gern auch mit Computern beschäftigt. Das heißt, es war ja sicherlich eine Phase, wo du sehr für dich warst und sehr strukturiert. Jetzt sagst du aber, na, ich habe mich da entwickelt, ich habe jetzt die Kommunikation auch entdeckt. Wie würdest du das zusammenfassen? Wie hat sich deine Persönlichkeit über all die Erfahrungen und die Jahre, die du Erfahrungen sammeln durftest, wie hat sich das, wie hat sich da deine Persönlichkeit verändert, vor allem deine unternehmerische Persönlichkeit?
Also ich bin immer noch wirklich wahnsinnig gern allein. Ja, ich habe kein Problem damit, allein zu sein. Aber mein Männertherapeut, ich habe in der Tat, du hast richtig gehört, ich habe einen Männertherapeuten. Der hat gesagt, ich muss mehr rausgehen, mich weiterzuentwickeln. Ich habe das Gefühl, und das ist halt was, was im mittleren Lebensalter gerne mal passiert ist. Du hast auf der einen Seite hast du beruflich eine gewisse Entwicklung durchgemacht, stehst an einem gewissen Punkt und dann verschiebt sich der Fokus von der beruflichen Weiterentwicklung hin zu einer persönlichen Weiterentwicklung. Und ich merke, dass ich mich nur dann weiterentwickeln kann, wenn ich mich öffne für andere Menschen und wenn ich auch mit anderen Menschen rede und spreche, in Kontakt komme, weil das ist die, für mich die Möglichkeit zu wachsen. Mhm. Und das habe ich festgestellt über die letzten Jahre, dass das mir gut tut und dass das für mich auch ein persönliches Wachstum ist. Mhm. Auch emotionale Öffnung anderen Menschen gegenüber ist etwas, mit dem Männer gerne mal ein Thema haben.
Ja, absolut. Aber schön. Ich finde es voll schön, dass du das so auch erzählen kannst, ja? Dass du sagst, mein Männertherapeut und dass du dich dem auch hingegeben hast, also geöffnet hast und daraus jetzt auch Mehrwert für dich ziehst. Also toll. Vielen Dank, auch, dass du das mit uns teilst hier. Jetzt würde ich einmal würfeln.
Ach so, und dann darf ich dich was fragen.
Dann darfst du mich
was fragen. Wunderbar.
Grün.
Es ist es ist rot. Es ist rot jetzt. Ja, komm hier, sag mal. Oh, das ist jetzt spannend. Das könnte jetzt schlüpfrig werden, ja. What do you dream about the most often?
Träume. Ich finde, Träume ist eh ein schwieriges Thema geworden, finde ich. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mit zunehmendem Alter werden Träume irgendwie vollkommen absurd. So ist es bei mir jedenfalls. Ich könnte gar nicht sagen, wovon träume ich am öftesten. Aber ich kann sagen, das, was mich am meisten aufschrecken lässt, das ist tatsächlich immer mal wieder so ein Traum von erstens auf einer Bühne sein, auf einer Bühne stehen vor vielen, vielen Menschen und überhaupt nicht wissen, was ich da tue, was ich sage. Ich bin in einem Theaterstück und kenne keinen Text. Also das passiert mir immer wieder, dass ich das träume. Kommt aber auch natürlich so ein bisschen aus meiner Vergangenheit, in der ich ja viel Theater gespielt habe. Also ich habe dann auch so eine Situation vor mir, sozusagen hier, du musst da jetzt raus, aber ja, das ist doch 30 Jahre her und dann soll ich mich an alles erinnern. Also das ist schon so ein Traum, der immer wieder auftaucht.
Ja, und Ängste, hast du bestimmte Ängste, die mal wieder aufpoppen?
Und bei was Ängste angeht, da ist es so dieser klassische freier Fall. Flieh, also runter, einfach fallen und dann irgendwie am Boden, da wacht man dann ja meistens auch auf. Und da, da bin ich total fertig, wenn ich da aufwache, das kennen wir auch alle. Welche Angst sich dahinter verbirgt, wäre nochmal spannend, da reinzuschauen.
Da müssen wir mal nachgucken. Aber das ist ja bekannt, dass das irgendwie eine ganz bekannte, eine ganz bekannte Aussage dahinter steht. Ich habe daran gedacht, weil ich habe öfter mal eine Angst, das poppt dann kurz auf, das kann ich aber gut rationalisieren, kein Geld zu haben. Weil ein der größten Privilegien, die ich hier habe, ist, dass ich im Prinzip machen kann, was ich möchte. Dass egal, was für eine Scheiße ich baue, das in der Regel überhaupt gar keinen Impact hat auf mein Leben. Ja. Und das schätze ich sehr. Und hin und wieder, und das hat natürlich auch mit meiner Kindheit zu tun, poppt das dann auf, dass ich denke, scheiße, was passiert denn, wenn ich kein Geld mehr habe? Mhm. Mhm. Das kann ich mittlerweile ganz rational ganz gut angehen, aber das ist etwas, davon träume ich auch hin und wieder.
Mhm. Ja, also wenn du das so sagst, aber ich überlege gerade, ne, was ist es bei mir, was da immer wieder kommt? Und ja, das Thema Geld ist da sicherlich, spielt da auch eine Rolle, aber bei mir geht es da eher ums Scheitern.
Ah.
Dass ich das andere sagen, ah ja, das da ist ja gescheitert, hat ja nicht geklappt. Ja. Ne? Ich meine, wir sitzen jetzt hier launig und machen einen Podcast. Andere sind im Büro und machen halt 9-to-5-Job. Und wenn die dann sagen, ach guck mal, das, was der sich überlegt hat, das hat ja alles gar nicht funktioniert. Das kommt bei mir auch immer wieder hoch. Und da sind wir wieder bei diesem Thema Unternehmerangst. Ne? Wie wird die Zukunft?
Und auch beim Thema Anerkennung. Mhm. Ja. Ich glaube, dass ein ganz großer Teil des von Startup-Erfolgen, da brauchst du eine Persönlichkeit, die auch sagt, okay, ich hole mir auch ein Stück weit meine Bestätigung über außen, ja, über Leute, die mir sagen, das funktioniert, oder über ein Business, das funktioniert.
Ja,
ja, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer Teil. Mhm.
Ja. Naja, und das ist ja auch, finde ich, eine Aufgabe und auch eine Herausforderung, diese Balance zu finden, also diese Balance bei mir zu sein, aber ich kann ja nicht nur bei mir sein, sondern es geht ja auch um die Welt da draußen, um die Mitmenschen, um die Kunden. Also muss man natürlich auch bei denen sein und dann das beides zusammenzubringen und diese Balance zwischen, es funktioniert nach außen, was natürlich Anerkennung bringt und dieses, es macht mich glücklich in meinem Inneren, das finde ich, das ist so die große Kunst.
Und deswegen habe ich das jetzt ein bisschen verlagert auf meinen Sport. Ja. Mhm. Also da hole ich mir Anerkennung. Also ich werde nie im High Rocks Weltmeister werden, ja, dafür bin ich zu alt und zu dick.
Also High Rocks, dein Sport ist High Rocks?
Ja, genau.
Und für alle, die jetzt High Rocks nicht kennen, was macht ihr da?
Also du weißt ja, wie erkennt man, dass jemand High Rocks macht? Ja, sagst du nach spätestens 3 Minuten, ja. Also ich bin überrascht, dass ich jetzt erst nach einer halben Stunde darauf komme. Aber also High Rocks ist so ein Multisportwettkampf, den gibt es seit 2017. Der ist in der Halle immer. Du läufst 1 Kilometer in der Halle, so 2,5 Runden jetzt in Hamburg. Und dann machst du einen Ski-Ergometer, 1000 Meter, dann läufst du den Kilometer, dann schiebst du einen Schlitten mit 175 Kilo bei den Männern über 50 Meter, dann läufst du den Kilometer, dann ziehst du einen Schlitten 50 Meter weit mit 125 Kilo, dann läufst du den Kilometer, dann machst du Burpee Broadjumps, also schmeißt dich auf den Boden, springst in die Hocke und springst einen Meter weiter über 80 Meter, dann läufst du den Kilometer, dann ruderst du einen Kilometer, dann läufst du einen Kilometer.
Also vollkommen absurde Dinge.
Ja, völlig,
die
völlig.
Die ganze Zeit, ja.
Wahnsinn. Genau, und dann machst du Farmers Carry, also du hast zwei 24 Kilo Battles und läufst 200 Meter, dann läufst du den Kilometer, dann machst du Lunges, Ausfallschritt, Kniebeugen mit 20 Kilo Sack auf dem Buckel, dann läufst du den Kilometer und zum Abschluss machst du 100 Wallballs mit einem 6 Kilo Ball in die Hocke und dann schmeißt du es an Target, das 3 Meter hochhängt. Mhm. Und das hat mir, und das ist mir wichtig, es hat mir eine Struktur und auch ein Ziel gegeben. Ich trainiere ganz bewusst darauf hin. Ich mache 4 Wettkämpfe im Jahr. Und das hilft mir auch, mich zu fokussieren. Und das ist jetzt der Trainingshöhepunkt. Ich habe darauf hintrainiert, ich bin jetzt in Topform. Danach mache ich eine Pause von einem Monat und dann fange ich wieder an zu trainieren.
Also transparent, du hast morgen einen, ich glaube morgen, ne? Morgen ja, ist genau. Der Wettkampf hier in Hamburg mit High Rocks und du bist auf alle Fälle top vorbereitet. Sport als Ausgleich, Entspannung, du hast gesagt, du meditierst, du begibst dich auch ganz bewusst in dein Inneres und stößt natürlich auch auf Ängste, mit denen du dich ganz aktiv auseinandersetzt.
Und ganz kurz, der Sport, nicht nur Entspannung, es hat natürlich einen Nebeneffekt, dass ich Muskeln aufbauen und abgenommen habe, alles gut, aber auch, um mir die Erfolgserlebnisse zu geben. Mhm. Ja, deswegen mache ich die Wettkämpfe. Und auch wenn ich quasi nicht als Erster durchs Ziel gehe, sondern irgendwie im Mittelfeld lande, das habe ich trotzdem mich geschlagen oder ich habe mich überwunden und ich habe trainiert und habe es geschafft. Und das ist ein Erfolgserlebnis, das mir wirklich sehr viel gibt.
Mhm. Also auch das Thema Selbstbestätigung und dieses klare Ziele haben. Mhm. In deiner Arbeit, du berätst Unternehmen, du machst natürlich auch Vorträge, du bist für Steinbeiß tätig, worüber wir uns ja auch kennen. Mhm. Also auch da eine Schnittstelle zwischen Wirtschaft, Wissenschaft, für Startups, für IT-Unternehmen. da hast du sicherlich auch Selbstbestätigung, wenn die Unternehmen, die du berätst, erfolgreich sind. Wie unterscheidet sich das aber zu dem, was du mir gerade sagst, auch von dem Sportlichen, von dieser sportlichen Struktur?
Also das ist eine ausgezeichnete Frage, das habe ich so noch gar nicht überlegt. Aber ich glaube, dass das im geschäftlichen Umfeld ist das so eine multifaktorielle Angelegenheit. Ja? Ich habe da nicht 100% die Kontrolle drüber, ja? Sondern ich rede mit Unternehmen, ich helfe denen zum Beispiel so ein Innovationsökosystem aufzubauen oder ich helfe denen Startups zu akquirieren oder mit Startups zu kommunizieren. Das ist alles gut, aber da habe ich nur einen ganz kleinen Teil an Einfluss. Na, das mache ich nicht. Mehr kann ich da nicht leisten. Und wenn es hinhaut, freue ich mich. Kann aber auch nur einen Teil des Erfolgs quasi für mich verbuchen. Ja, das ist dann da was anderes, wo ich die 100%ige Entscheidungsfreiheit habe über das, was ich tue, also im Sport. Mhm. Aber trotzdem, natürlich ist das schön, es ist gut und ich freue mich jedes Mal, auch wenn ich ein Startup habe und unterstütze und das funktioniert. Ich habe jetzt hier zum Beispiel Playzy ist ein Startup aus Hamburg, das sind zwei Damen, die ich berate und mit denen der Austausch immer wunderbar ist und ich hoffe, dass ich die inspirieren kann. Ich hoffe,
Was machen die? Was ist Playzy?
Die machen eine Tourismusgeschichte. Die haben angefangen mit Reiseführern für Destinationen, die sie dann mit den Kommunen zusammen aufbauen, mit dem ganz klaren Fragebogen, wo du einfach hast du eine Suchmaske gehabt, hast gesagt, was du machen möchtest und die haben dir dann quasi das alles präsentiert und das sind Journalistinnen. Und dadurch ist es eine andere, ganz andere Qualität von Reiseführer, die haben. Und jetzt mittlerweile machen sie auch Podcasts und machen jetzt auch eine KI-Geschichte. Mhm. Kommt jetzt auch als nächstes.
Bringt mich jetzt nochmal zu dieser Frage. Die hatten wir vorher nicht mal so richtig dann fertig beantwortet. Wo steht der Innovationsstandort Deutschland aus deiner Perspektive?
Also ich stelle fest, dass ich komme aus Süddeutschland, dass in Süddeutschland gibt es unfassbar viele Weltmarktführer in irgendwelchen Bereichen, ob das nun irgendwelche Fertigungsprozesse sind oder andere Sachen. Und da ist unglaublich viel Potenzial, auch für den Standort Deutschland, weil du hast Fachleute, du hast eine Technologie, die einzigartig ist, du hast eine Renommee überall auf der Welt und da kann man sehr viel machen, also im B2B-Bereich. Ja, da ist Deutschland wirklich gut und da ist auch ganz viel Innovationspotenzial, wenn die Leute sich weiterentwickeln, auch bereit sind, Risiken einzugehen. Mhm. Ja, was so im B2C-Bereich ist, also wir brauchen jetzt hier nicht ein neues Facebook aus Deutschland. Das wird auch nicht funktionieren. Wir haben ein Thema mit den KI-Investitionen, das ist ein großes Thema. Da müssen wir auch nicht glauben, dass wir da irgendwas reißen können, außer DeepL. Ja. Kam aus Deutschland.
Ja, es war ja immer mit Aleb Alpha, aber irgendwie so, hat sich so ein bisschen gelegt, glaube ich, die Euphorie, ne,
um das Unternehmen. Ja, ist halt auch einfach eine Geldfrage, ja. Aber der deutsche Mittelstand ist kräftig, der deutsche Mittelstand ist ganz weit vorne und wenn die jetzt richtig handeln und bei Innovation weitermachen und mitmachen, dann kann das wirklich ganz interessant und ganz toll werden. Und die KI ist quasi ein großer Egalisator. Mhm. Ja, da kommt das, wenn du KI nutzt, nicht mal so sehr aufs Geld an, sondern dass sie intelligent einsetzt und das ist sehr gut.
Das ist ein super Statement. Auch da, ne, ich finde, dass KI diese Möglichkeit bietet, übers Budget hinaus, über Ressourcen hinaus, mit der richtigen Nutzung ganz viel aufzufangen, beziehungsweise bleibt uns gar nichts anderes übrig, weil wir haben ja die Fachkräfte und die Mitarbeiter in der Zukunft gar nicht mehr. Die fehlen uns ja, also muss ja KI irgendwas aufbauen und auch auffangen. Deswegen eine große Chance in der KI, in der Technologie. Und ich finde auch ein ganz positives Bild, was du da gezeichnet hast.
Ja, also das, was ich erlebe, ist wirklich durchweg positiv.
Lass uns zum Abschluss nochmal ein kleines Bingo spielen. Ich schmeiße dir einen Begriff rein und du einfach, was dir als erstes einfällt, haust du raus, okay? Hast du Lust?
Ja. Ich wollte einen launigen Scherz machen, aber ich verkneif's mir. Also bitte.
Hätte mich jetzt interessiert. Aber wir starten mal rein. Also, Computer.
Heimat.
E-Mobilität.
Herausforderung.
Reisen.
Mach ich nicht gerne.
Kommunikation.
Wichtig.
Social Media.
Anstrengend.
Kraftort.
Freunde.
Vertrauen.
Uh. kommt nichts spontan raus. Da muss ich echt nochmal nachdenken.
Da ist noch da.
Das ist schwierig.
Da blockiert irgendwas.
Da blockiert was, hast du recht.
Ja. Dann lass mich doch nochmal eine Frage vielleicht aus dieser Blockade herausstellen. Jetzt haben wir im Gespräch festgestellt, gegründet, wahnsinnig früh viele Dinge erlebt, Unternehmertum verkauft, ausgesorgt, Burnout, anderen helfen und vor allem dir selber auch helfen. Du befürchtest wahrscheinlich oder du hast wahrscheinlich schon so eine Befürchtung, was jetzt kommen könnte, aber was ist für dich, jetzt wenn du zurückschaust, was ist für dich echtes Glück?
Ich muss sagen, mit meinen Lieben Zeit zu verbringen. Ich habe damals, und das ist etwas, was ich habe, als meine Kinder geboren wurden, ich habe zwei Mädchen, habe ich sehr viel Zeit, habe meine Projekte reduziert, ja, und habe sehr viel Zeit mit den Kindern verbracht. Und das war sehr schön. Zum Beispiel im ersten Jahr, also das Problem als Vater ist ja, dass du eigentlich quasi abgemeldet bist. Du hast eigentlich nicht viel zu sagen. Ja, die Babys werden von der Frau gestillt und die hängt immer mit denen zusammen rum. Und als Mann gibt es eigentlich keine Aufgabe, die du hast. Aber ich habe meine Mädchen ein Jahr lang jeden Abend massiert, 20 Minuten. Diese Zeit, die ich mit denen verbracht habe, war unglaublich wertvoll. Das möchte ich auch nicht missen. Und das ist also, wenn ich Zeit mit meinen Kindern oder mit meiner Partnerin verbringen kann, dann ist das wirklich wertvoll.
Mhm. Echtes Glück.
Und das ist echtes Glück, genau.
Schön. Vielen, vielen Dank, lieber Jens, für das inspirierende Gespräch mit so vielen Einblicken, so viel echter Hingabe und eben nicht Oberflächlichkeit oder wir ziehen die Handbremse an, sondern wir sind wirklich da. So habe ich das jedenfalls wahrgenommen und da danke ich dir sehr. Vielen, vielen Dank und bis hoffentlich ganz bald.
Danke für die Einladung. Bis bald.
So, hier bin ich nochmal und ich möchte dir an dieser Stelle wirklich von tiefstem Herzen Danke sagen. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn dir StoryUp gefällt, dann gib dem Podcast am besten gleich direkt eine 5-Sterne-Bewertung und empfehle ihn weiter. Abonniere ihn in deiner Podcast-App, um keine Folge zu verpassen. Auch hierfür wirklich von tiefstem Herzen vielen, vielen Dank. Ich freue mich gerade total darüber zu sehen, wie die StoryUp-Community wächst. Denn ich finde, wir brauchen mehr Vertrauen, mehr Identifikation und mehr Sicherheit in dieser Welt. Und dafür brauchen wir eben mehr moderne Kommunikation. Und wenn du mehr zu diesem Thema erfahren möchtest, dann schau gerne mal vorbei unter www.christophschmidt.com. Dort findest du viele weitere Infos und kannst dir sogar deinen kostenlosen Insights Call vereinbaren. Und dann freue ich mich, dich schon bald kennenzulernen, denn du weißt ja, moderne Kommunikation war nie wichtiger.
Diese Folge ist leider schon vorbei. Weitere Informationen findest du aber jederzeit unter www.christophschmidt.com.